Vortragskassette 1076. Adolf Heller spricht über das Thema Gottes Wesen als Geist, Licht und Liebe. 27. Dezember 1964, Weidenau. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, und ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Lasst mich heute Abend ein Zeugnis sagen von unseres Gottes urinnerstem Sein und Wesen. Wenn wir etwas wissen wollen über den dem natürlichen Menschen unbekannten Gott, über den durch die menschliche Weisheit und sogenannte Wissenschaft unerforschlichen Gott, so wissen wir, dass uns Gott nur ein Mittel in die Hand gegeben hat. Das ist sein Wort. Was wir neben oder über seinem Wort als Quellen nehmen, ist gefährdet durch die Dämonie. Dafür haben wir in der anbrechenden Vorendzeit, in der wir leben, ungezählte erschütternde Beispiele. Nicht nur im Lauf der Kirchengeschichte, sondern gerade in der Gegenwart, wo sich solche Dinge häufen. Wehe dem, der über das Wort hinausgeht, sagt die Schrift, sagt der Herr. Und welch eine Verarmung, wenn wir nicht in das ganze Wort, soweit es der Geist uns erschließt, hineingehen. Wir wollen nun heute Abend uns fragen, was ist denn Gottes urinnerstes Wesen? Wie kann man auf eine ganz einfache Formel das bringen, was zu sagen ist über den Vater aller Wesen und Welten, den höchsten, gewaltigen, wunderbaren, von uns aus unerforschlichen Gott. Ich will versuchen, das mit einem kleinen, symbolhaften Vorbild darzustellen und dann anhand des Neuen Testamentes darzulegen in seinen Einzelheiten. Wer ist Gott? Wenn ich diese Frage jetzt uns stellen würde, wer und wie und was Gott ist, ich glaube, ich bekäme so viele Antworten, als hier Geschwister und Freunde versammelt sind. Und alle wären richtig, aber es wären nur Teilantworten. Aber beginnen wir mit einem einfachen Bild, das jedem Bibelleser geläufig ist und das uns zeigt, wie Gott ist. Forschet in den Schriften, sie sind es, die von mir zeugen, sagt der Herr. Und wenn sein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Und deshalb gebe ich jetzt einen kleinen Hinweis, der uns hineinführt in eine dreifach gegliederte Antwort dessen, wer und wie Gott ist. Wir alle wissen von der Stiftshütte und dem Tempel, dass sie aus drei Stücken bestehen, aus dem Vorhof, dem Heiligtum, dem Allerheiligsten. Und dass das Allerheiligste, das Innerste ist, das Zentralstück gewissermaßen, das uns Gottes Wesen und Wahrheit am tiefsten enthüllt. Nun hat uns Gott die Bibel mit ihren Tausenden von Vorbildern, wobei jeder Name ein Stück Darstellung Gottes ist, wobei auch die kleinsten, nebensächlichsten Begebenheiten nach unserer menschlichen Meinung nebensächlich eine Enthüllung der Wege und des Wesens Gottes darstellen. Freilich sieht das nur der unverbildete Bibelleser, dem der Geist Gottes angefangen hat, dieses Wort in seiner Tiefe und Weite und Schönheit aufzuschließen. Der sieht das. Und wenn der Geist Gottes jetzt noch nicht hat, angefangen aufzuschließen, dem mache jetzt meine Einleitung, die ich gebe, als etwas ungewöhnlich, meinetwegen verkrampft erscheinen. Sie ist es aber nicht, denn sie führt uns hinein in das Herzstück des Wesens Gottes. Wir wissen, dass im Allerheiligsten die Bundeslade stand und dass diese Bundeslade drei Stücke in sich beherbergte. Wir wissen, dass diese Bundeslade ein Abbild von Jesus Christus ist. Wir wissen, von welch tiefer, gewaltiger Bedeutung die beiden Cherubim sind, die einander zugeneigt und einander auf die Lade blickend aus ihr herausgetrieben sind, aus purem Golde. Wir wissen, was das Gold bedeutet. Wir wissen etwas hier wenigstens in diesem unserem Kreise von diesen wunderschönen Dingen, die nicht erlernbar sind, die nur durch Offenbarung aus der Schrift durch den Geist als wesenhafter, beglückender Besitz mitgeteilt werden können, der sich dann als real wirklich erweist in unserem Leben. In dieser Bundeslade waren drei Stücke. Und zwar lesen wir, erstens war da der Aaronsstab, das zweite die Gesetzestafeln und das dritte das Manna-Krüglein. Das macht dem, der nichts weiß von der grandiosen Symbolik all dessen, was die Schrift enthält, als eine orientalische Spielerei erscheinen. Wir werden nicht mit ihm streiten. Aber wir dürfen bezeugen, dass diese drei Dinge das urinnerste Wesen des Herrn enthüllen. Bitte kommt so weit wie möglich vor, ihr Lieben. Ganz vorne sind auch noch einige leere Stühle. Diese drei Stücke im Allerheiligsten, im Herzstück der Anbetungsstätte enthüllen das, was in Gott ist, das, was Gott selber ist. Wir sehen zuerst den Aaronstab, wir wissen die wunderbare Begebenheit, wie er in einer Nacht Blätter, Blüten und Früchte getrieben hat. In einer Nacht. Biologisch Unsinn, aber göttliche Wahrheit. Ohne Hände, Gottes Macht. Und weil der Geist es ist, der das Leben wirkt, zur Entfaltung der Blätter, der Blüten und der Früchte, deshalb sehen wir dem Aaronstab ein Bild des Geistes. Von diesem Stab haben wir manches Wunderbare gehört. Und seine Verwandlung, seine Flamme und so weiter. Von den tiefen geistlichen, göttlichen Erkenntnissen, was es bedeutet, dass der Stab Aarons die Stäbe der Ägypter, der Zauberer, verschlungen hat. Und dann nun, nachdem Aaron wieder den Stab ergriff, beziehungsweise Mose wieder in diesem Stab die ganze Macht der Finsternis gebunden ist, und wie der, der im Geiste diesen Stab ergreift, Gewalt hat, nicht mehr unterworfen ist, der Macht der Finsternis. Wie wir, praktisch ausgedrückt, ein Siegesleben führen können, nicht mehr lügen, stehlen, Unzucht treiben, hochmütig sein, lieblos, undankbar, Schwätzer, wichtig, Tor und so weiter, sondern wie wir Menschen werden dürfen, aus dem Herzen Gottes, Geistesmenschen. Der Aaronstab, ein Symbol des Geistes. Das Gesetz, die Gesetzestafeln sind ein Bild des Lichtes. Denn dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Das einzige Licht, das nicht trübt, ist das Licht des Wortes Gottes. Und je weiter sich ein Volk vom Wort Gottes entfernt, umso tiefer sind es in Nacht und Grauen und Finsternis. Das erleben wir buchstäblich im Lauf der Weltgeschichte, auch der Kirchengeschichte. Darum starb ein Bild des Geistes, das Gesetz, ein Bild des Lichtes und das Letzte, das Manna-Krüglein, was mag das wohl darstellen? Wir wissen, dass es drei Arten von Brot gibt. Brot für den Menschen auf der irdischen Ebene. Brot der Himmelswesen, der Starken oder Brot der Engel, den Himmelswesen, Brot Manna aus dem Himmel. Und Gottes Brot. Welcher ist Christus? Ich bin das Brot Gottes. Menschenbrot für den Leib, Engelsbrot für die Seele. Ich schneide damit ein unerhört wichtiges Gebiet an. Seele, Engelswesen, Gesetz und so weiter. Ich kann es nur andeuten für die, die die Schrift kennen. Und drittens, Gottes Brot für den Geist. Leib, Seele und Geist, Menschenbrot, Engelsbrot, oder Getreide der Starken und Gottesbrot, Christus. Wir müssen uns die Situation einmal vorstellen, ihr lieben Freunde, um das zu verstehen. Israel auf der Erde, in seinem mühsamen Zug, 40-jährigen Weg durch die Wüste, war nah am Verhungern, am Zugrunde gehen. Sie würden wegen Gott. Und da gab ihnen Gott Brot der Starken, oder Brot vom Himmel her, oder Brot der Engel. Da fiel das Mahl, das Manna, es fiel hernieder, körnig, fein, und Israel wurde damit gespeist. Damit hat der ältere Bruder, die Engelwelt, denn die wurde ja geschaffen vor der Menschenwelt, hat der ältere Bruder dem jüngeren Bruder von seiner Nahrung, von seinem Brot gegeben. Ein Stück der Darstellung der Liebe Gottes. Wir haben ja das Brot aus noch höherer Sphäre, wir haben ja das Gottesbrot, Christus. Nehmet ihn und essen. Freunde, das sind Dinge, die den, der das Wort Gottes liebt, der das Wort Gottes ehrfürchtig betrachtet und nicht mit frecher, schnodderigem Mund es abtut und zerfetzt, wie ein Hund ein Stück Papier, sondern wem die Bibel Gottes Wort ist, für den ist das wunderbar. Die kleinsten Dinge, wie sie auch schon heute Mittag unser Bruder Muhl uns zu zeigen versuchte, die kleinsten nebensächlichsten Hinweise sind uns innige Einführungen in Gottes Art und Wesen. Und so auch dieses Manna. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, was wohl für Besprechungen und für Beratungen zwischen Gott und den Engeln stattgefunden haben. Und obwohl die Engel das von sich aus angeboten haben, auf jeden Fall ist es ein Akt der Liebe, dass sie von ihrer höheren Welt, in diese niedere Welt, etwas von ihrer Nahrung gegeben haben. Denn lieben heißt sich in die Not und in die Bedürfnisse der anderen hineinstellen. Den anderen lieben heißt sich in seine Lage versetzen und dann verstehen, warum er so handelt, warum er so nervös, warum er so großmäulig ist, so aufgeblasen und wichtigtuerisch, was da wohl die Wurzeln sind. Das heißt lieben. Und dann kann man ihn verstehen, dann kann man ihm auch helfen. Lieben heißt sich an die Stelle des anderen setzen. Nicht nur mal hineindenken als Psychoanalytiker, sondern wirklich setzen und dann so handeln, wie man selbst gehandelt hätte, wenn man er gewesen wäre. Ich habe das manchmal ganz praktisch so gedeutet, wenn etwa der Mann müde gearbeitet, heimkommt von der Arbeit und die Frau verärgert durch die Kinder und so weiter ihre Küche nicht in Ordnung hatte und nicht gekocht hatte und wie der Mann anfängt, Radau und Krach zu schlagen und die Frau schimpft und so weiter und dann kommen die kleinen Ehetragödien, die das Menschenleben so quälen, dass sich die Menschen gegenseitig so wehe tun. Würde sich der Mann hineinversetzen in die Lage der Frau, die doch mit den Kindern die Mühe hatte und mit ihrem Haushalt und ihrem Einkaufen und das und jenes nicht klappte, und die Frau in die Lage des Mannes, der den ganzen Tag gearbeitet hat unter seinen Kollegen oder Vorgesetzten oder Untergebenen und sich ärgern musste, dann könnten die beiden lieben. Da würde jeder sich in die Lage des anderen versetzen. Und so etwas haben wir bei dem Manna. Da haben die Engel, die Geisterwelten, in Teilnahme mit dem irdischen Ergehen Israels, das da hungern musste in der schrecklichen großen Wüste, haben sie ihm hier täglich einen Teil ihrer Speise gegeben. Und so sehen wir in dem Manna-Grüßlein ein Erinnern daran, wie Gott liebt, dass er Brot vom Himmel gegeben hat. Das wesenhafte Brot vom Himmel ist sein Sohn, das ist er selbst. Aber das Zwischenstück, das ist eben das Manna. Die Geisteswelt der göttlichen Wahrheit und Herrlichkeit ist so gewaltig. Und wir sind in so viel Blindheit und Verkrampfung und Bosheit und Sünde und Schande und Fluch, dass Gott oft, ehe er sein Endziel erreicht, eine Reihe von Teilzielen erfüllt und einschiebt. So ist zum Beispiel das tausendjährige Reich längst nicht das höchste und größte. Das ist ein Mittelstück für das, was Gott nennt die Vollendung, das Ende. Wenn Gott sein wird, alles in allem. Dieser Sprung von dieser armen, gequälten Welt in der Macht Satans hinauf in die Vollendungserklärung. Der ist zu groß, als dass Gott ihn uns zumutete. Und da schiebt er als Mittelstück gewissermaßen das tausendjährige Reich ein. Das finden wir noch sehr oft, dass Gott immer Teilziele erreicht, ehe er dann sein Endziel erreicht. Und so ist auch mit dem Manna. Das Manna, das will sagen, ich gebe vom Himmel her Speise, wenn du in Not bist. Wenn dir alle Mittel scheinbar genommen sind, wenn du nirgends Hilfe siehst, gebe ich dir Speise. Und so sehen wir, ich darf noch einmal zusammenfassen, im Aaronstab ein Bild des Geistes, im Gesetz ein Bild des Lichtes und im Manna ein Bild der Liebe. Und so dürfen wir sagen, Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Und darüber will ich jetzt ein Zeugnis euch geben. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Ich lese dazu zu jedem Punkt eine Schriftstelle als Beleg. Die vielen, vielen anderen, die kennt ihr ja selbst als Bibelleser und Bibelkenner. Schlagen wir mal auf zunächst Johannes 4, 24. Als Beweis dafür, dass Gott Geist ist. Wir kennen diese Szene alle und wissen, was da geschrieben steht. Gott ist Geist. Die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Und wir sind Fleisch. Und wir können mit all unseren Versuchen aus Fleisch kein Geist machen. Mit all unseren Kunststücken. Ist das unmöglich. Welche Art sie auch sein. Soziale Art, hygienische Art, medizinische Art, therapeutische Art oder theologische Art. Wir können aus Fleisch kein Geist machen. Das kann nur Gott. Zu seiner Zeit und auf seine Weise. Gott ist Geist und wir sind Fleisch. Das zweite, Gott ist Licht. 1. Johannes 1. Vers 5. Gott ist Licht. Lesen wir. Es ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Meine Freunde, dieses Wort ist von einer ungeheuren Tragweite. Es klärt zum Beispiel das große Problem, hat Gott die Macht der Finsternis als Finsternismacht geschaffen oder ist ein Teil der Mächte und Gewalten, die er erschuf, Finsternis geworden? Das ist eine eminent wichtige Frage. Viel wichtiger, als es im ersten Augenblick scheint. Ich denke über diese Frage schon mehr als 45 Jahre nach und sehe immer neue Zusammenhänge in dem unerschöpflichen Wort der Wahrheit. Ich will nur eine ganz einfache Regel sagen. Aus einem Raum, einem Behältnis, kann nur das herausgenommen werden, was vorher hineingetan wurde. Ich kann aus einer Schublade, in die nicht etwa, sagen wir mal, ein Buch oder ein Messer oder irgendwas hineingelegt wurde, kann ich das nicht herausholen. Versteht ein kleines Kind von 5 Jahren. Man kann nur das herausholen, was hineingetan wird. Und so ist es auch mit dem Bösen. Keine Finsternis ist in ihm. Und wenn keine Finsternis in ihm ist, dann ist auch keine Finsternis aus ihm. Das heißt, es konnte nicht irgendein Finsterniswesen von Gott erschaffen werden, denn das All ist aus Gott heraus oder aus Gott. Stärker betont, ex aus Gott heraus. Deshalb ist es für uns wichtig festzuhalten, Gott ist Licht und alles, was aus ihm unmittelbar hervorgeht, ist Licht. Und keiner kann sagen, ja, ich bin nicht daran schuld, dass ich so bin. Gott hat mich eben so gemacht. Ja und nein. Gott hat ihn so werden lassen, nach seiner weisen Voraussicht. Und hat die Sünden der Vorfahren und die Anlagen und die Erdmasse und die Milieuverhaftung, in der er steht, er hat Gott so gestaltet, dass der das wird, der arme Kerl, was er sein musste. Nur wer einmal mit Hunderten von Psychopathen oder auch mit Einzelnen von Besessenen oder mit schwer belasteten Menschen seelsorgerlich zu tun hatte, der kann da mitreden. Und wer mit solchen Menschen noch nichts zu tun hatte und solche Menschen noch nicht lösen konnte, im Namen Jesu, der sollte Mund darüber halten. Ja, meine Lieben, das sind Dinge, die sind von tiefer Bedeutung. Gott ist Licht und gar keine Finsternis in ihm. Und das Licht, das in Gott ist, ist stärker als die Finsternis um ihn und unter ihm, die geworden ist. Dass Gott die Finsternis benutzt zu seinem Zwecken, das ist eine zweite Sache. Gott benutzt ja alles. Gott hat sich ja selbst einen Gegenspieler gesetzt, damit seine tiefsten Qualitäten durch den Feind, durch den Gegenspieler aus ihm herausgelockt und wirksam werden. Ich habe eben einen gefährlichen Satz gesagt, aber die göttliche Wahrheit, und darüber könnten wir eine Fülle von biblischen Belegen bringen. Gott kann sich das leisten, einen Feind, eine Opposition sich zu schaffen. Die Tyrannen haben das nie fertig gebracht. Bei Hitler gab es keine Opposition. Und bei den anderen Machthabern und Diktatoren auch nicht. Aber Gott kann sich das leisten, weil er sich des Endzieles bewusst ist und weil er weiß, dass die Finsternismächte, so grauenhaft sie auch scheinen oder sein mögen, dass sie nichts anderes sind als seine Mitarbeiter ohne Wollen und Wissen. Sind seine Mitarbeiter. Das All dient ihm. Und weil er weiß, dass am Ende immer das Licht stärker ist als die Finsternis, deshalb konnte er es sich leisten, sich eine Finsternisopposition gegenüberzustellen. Wenn man das einmal begriffen hat, dann steht man ganz anders drin, in dem Kampf von Licht und Finsternis in der eigenen Brust. Und in dieser Schöpfung hier unten auf Erden und in dem Universum und in den Toten und Verdammnisräumen sieht man das mit ganz anderen Augen an. Wenn man weiß, dass auch die Hölle ein Erweis der Liebe Gottes ist. Wenn jetzt der Bruder Muhl hier säße, dann würde er aufstehen und würde da aus dem Hohen Lied ein paar Stellen nennen. Hat er stimmt? Bitte? Ja. Wenn man mal Jahrzehnte miteinander arbeitet, da kennt man sich. Ja, noch einmal. Gott ist Licht, das war das Zweite. Und keine Finsternis in ihm. Deshalb kam keine Finsternis aus ihm. Aber er hat Wesen zu Finsterniswesen werden lassen und hat denen Machtbefugnisse gegeben. Und deine Angst und deine Not und deine Qual und deine geheime Sünde, die du verstecken willst, tu es nicht länger, tu es nicht länger. Die kennt Gott und die benutzt Gott dir zum Heil. Fang einmal an, ihm zu vertrauen. Fang einmal an, ihm alles zu sagen und nichts mehr zu verbergen. Und da wirst du erleben, welch ein süßes, beseligendes Licht voll Kraft und Freude und Seligkeit in Gott ist und in dein Leben hineinströmt und wieder aus deinem Leben herausströmt auf andere. Das darfst du erleben. Aber das Dritte, Gott ist Liebe. Auch dazu eine von vielen, vielen Stellen, nur eine einzige als Beweis. 1. Johannes 4, Vers 8 und 16, dem 1. Johannesbrief, der 8. Vers lautet: Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Wenn einer sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Gott ist Liebe, das ist sein urinnerstes Sein. Das nenne ich deshalb als Drittes, weil es das Größte ist. Gott ist Liebe. Und wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Es steht nirgends, Gott ist Gerechtigkeit, Gott ist Heiligkeit, Gott ist Strafe. Das lesen wir nicht. Obwohl Gerechtigkeit und Heiligkeit Eigenschaften Gottes sind und Strafe ein notwendiges Werkzeug ist, das Gott braucht zu unserem Heil. Aber Gott ist Liebe. Ich lese dazu noch den 16. Vers. Wir, betont im Urtext, haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist das dritte Zeugnis, was Gott ist. Er ist Geist und wir sind Fleisch. Er ist Licht und wir sind Finsternis. Und er ist Liebe und wir sind Menschen voller Selbstsucht, voll grauenhaften Egoismus. Und auch unsere scheinbaren Taten der Liebe sind meistens nur Furnier. Wir haben nur so ein Überzug. In Wirklichkeit sind und bleiben wir Akazienholz für die, die symbolisch denken können. Ja. Das wäre wieder ein Stichwort für unseren Freund Arthur. Ja. Akazienholz. Denn die Bundeslade war ja aus Akazienholz, aber von einer goldenen Überzeugung. Sodass von dem Akazienholz nichts zu sehen war. Wunderbare Dinge, die unser Herz, wenn wir sie verstanden haben, zum Brennen bringen. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Wem wirklich einmal die Schriften, nicht von einem theologischen Lehrer oder von einem Sektenführer, sondern vom Heiligen Geist geöffnet wurden, dann brennt das Herz. Und wenn dein Herz noch nie gebrannt hat, dann sind dir die Schriften noch verschlossen. Dann kannst du ganze Stücke auswendig fahren. Hat alles keinen Wert. Das Wort Gottes ist nicht in dir. Höchstens in deinem Gedächtnis. Aber das Herz brennt, wenn die Schriften angefangen werden, aufgetan zu werden durch den Heiligen Geist. Jawohl, meine Brüder. Das sind uns das Haken. Das war Nummer eins. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Zweitens. Der Sohn, der Herr Jesus, ist Geist. Ja, wir werden sagen, halt, halt, halt. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Da kann man doch nicht sagen, der Sohn ist Geist. Gott ist Geist. Ja, und der Sohn ist auch Geist. Da kommen wir in Denkschwierigkeiten hinein, die mit dem bisschen Unverstand, was wir da oben haben, mit dem bisschen Finsternis nicht erklären können. Ich lese 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. 2. Korinther 3, 17 und 18. Wo steht, der Herr ist der Geist. Der Herr ist der Geist. Das können wir rein nach rein menschlichen Denkgesetzen nicht verstehen. Sollst du auch gar nicht verstehen, das sollst du ja erleben, erfahren, glauben, aufgrund der Schrift, indem du dein Hochmut, deinen Bildungsdünkel gefangen gibst und den Gehorsam des Christus. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Nicht nur mal sehen, sondern anschauen. Werden verwandelt nach demselben Bilde von Doxa zu Doxa, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Durch den Herrn, welcher der Geist ist, den Geist. Hier wird noch einmal gesagt, der Herr ist der Geist. So also ist der Geist. Aber Satan ist ein Fleischeswesen geworden. Nicht im Sinn von dem Sachster, was wir hier haben, sondern als Prinzip. Der Satan ist ein Wesen geworden, das nicht mehr vom Geist gelenkt, geleitet, von ihm erfüllt, von ihm auftrag, von ihm überströmend geworden ist, wie wir es erleben dürfen, wenn wir zum Glauben kommen. Der Satan ist das nicht, das ist der Gegenspieler des Christus. Die beiden Brennpunkte der Ellipse, um die das ganze Weltgeschehen kreist, das Gott in Händen hält, diese beiden Brennpunkte sind Christus und Satan. Bitte. Ja. Christus und Satan, die Brennpunkte der Ellipse, um die das Weltgeschehen kreist. Wir wissen ja, dass man eine Ellipse in einen Kreis verwandeln kann, sodass nicht mehr zwei Brennpunkte, sondern ein Mittelpunkt da ist, dadurch, dass man sich die beiden Brennpunkte immer mehr nähern lässt, bis sie sich verschmelzen. Und der Mond so hell leuchtet wie die Sonne. Und das ist wieder so ein Wort, das nur der Bibelkenner versteht, wer die Sonne ist und wer der Mond ist. Der Sohn ist Licht. Brauche ich gar nicht. Können wir x Stellen aufschlagen. Nennen wir zum Beispiel Johannes 8, Vers 12, wo es heißt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird auf gar keinen Fall in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens innehaben oder besitzen oder verwalten oder mit sich bringen oder verursachen, kann dieses Wort auch heißen, nach dem Urtext. Unerhört. Staunenswert. Als mir das zum ersten Mal aufging, da habe ich gejauchzt und angebetet, bin ich aufgesprungen von meinem Schreibtisch und habe die Hände in die Luft geworfen und habe Halleluja gerufen, ohne ein Pfingstler zu sein. Meine Freunde, noch einmal, der Jesus ist das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Und wer in diesem Lichte wandelt, bleibt nicht in der Finsternis, sondern darf das Licht des Lebens haben, besitzen, verwalten, hinnehmen, mit sich bringen oder auch verursachen. Während der Sohn Licht ist, ist Satan der Fürst der Finsternis. Und wir sind hineingestellt, wir sind alle hineingestellt. Wir leben heute drin, vielleicht während dieser Stunde, während wir zuhören, leben wir drin in den Angriffen von der Finsternisseite und von der Lichtesseite her. Die Finsternisseite sagt nein, der Geist, der stets verneint. Und die Lichtesseite sagt ja. Ja. Und so schwanken auch wir zwischen ja und nein. In jedem Augenblick unseres Lebens, nicht immer in gleicher Intensität, das heißt in derselben Stärke, aber wir stehen drin und das müssen wir wissen. Der Sohn ist Licht und Satan ist der Fürst der Finsternis. Es wird Nacht, die Sonne geht unter und es regen sich alle wilden Tiere des Waldes. Psalm 104, die untergegangene Sonne, bis Christus geht und die Nacht. Die Weltzeit, die Äonen, ohne die Gegenwart Christi. Und da regen sich die wilden Tiere. Das seht ihr doch an ihren Wappen, den deutschen Adler und den englischen Löwen und den chinesischen Drachen und den russischen Bär. Die wilden Tiere regen sich, alle wilden Tiere. Aber nur so lang, bis die Sonne aufgeht. Dann ziehen sie sich zurück in ihre Höhlen. Das nächste Mal für 1000 Jahre. 1000 Jahre reich. Meine Freunde, wenn ihr das seht, da reißen Schleier entzwei, da staunen wir und beten an und freuen uns. Der Sohn ist Licht und der Satan der Fürst der Finsternis. Drittens, der Sohn Gottes ist der Sohn der Liebe. Steht mit der Liebe in Verbindung und führt uns hinein in die Basileia, in das Königtum, die Königsherrschaft. Seiner Liebe. Ich will dazu zwei Worte lesen. Ich lese zunächst aus 2. Korinther 5, den 14. Vers. 2. Korinther 5, 14. Da steht geschrieben, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Die Liebe des Christus drängt uns. Meine Brüder und Schwestern, wer nie von der Liebe des Christus gedrängt wurde, ein liebes Wort zu sagen, eine freundliche Hilfeleistung zu leisten, ein Zeugnis von Jesus abzulegen, vor wildfremden Menschen, ob vor einem oder zwei oder hundert, das ist einerlei. Ich empfehle, möglichst vor einem, aufgrund vieler, vieler Erfahrungen. Wer dazu nie gedrängt wurde, wenn das Herz nie brannte, ein Zeugnis zu sagen, und den schönsten und herrlichsten aller Namen zu nennen. Der kennt den Herrn nicht. Der kennt ihn nicht. Wer ihn kennt, der kann gar nicht schweigen. Wer ihn wirklich kennt, der mit ihm eins geworden ist, der seine Sünde und Schande und Angst und Not und Schuld vor ihm ausgebreitet hat und durch die Kraft des Blutes Jesu erlebt hat, dass die Sünde gebrochen wurde und keine Gewalt mehr über ihn hat. Und er nicht mehr schimpfen und fluchen und saufen und rauchen und huren und lügen und wer weiß, was alles tun muss, dann frei geworden ist. Ich bin als Kind einer Erweckung vor 47 Jahren und habe erlebt, wie Menschen von einem Augenblick auf den anderen verwandelt wurden. Von einem Augenblick auf den anderen. Das waren keine Dummköpfe. Die ersten waren meistens Akademiker in einem Kreis in englischer Kriegsgefangenschaft. Von einem Augenblick auf den anderen. Und das kann der Herr heute noch. Muss nicht so sein. Bei vielen ist eine langsame Entwicklung mit Aufsteigen und Rückfällen und so weiter. Aber es ist so, dass eben doch die Liebe des Christus einen Menschen erfasst und er dann nicht mehr schweigen kann. Wir können es ja nicht lassen, zu sagen von dem Herrn. Ja. Mögen Sie machen, was Sie wollen mit uns, wir können es nicht lassen. Wenn man von Hugenotten und Waldensern abstammt, wie ich den Segen habe, es erleben zu dürfen und erlebt zu haben, ein Nachkomme zu sein, der versteht das. Wer nicht den Herrn Jesus so lieb hat, dass er bereit ist, alles, einschließlich seines eigenen verkrampften, dummen, hochwütigen, sündenliebenden, verlogenen Ich, ihm hinzugeben, den Zaun zu geben und wirklich alles zu hassen und zu lassen, um seines Namens willen und dann in diesem Namen von ihr aufzuwerfen, das heißt, den Sieg zu verkündigen. Ja, der sollte das erstmal lernen. Und dann sagt er, ja, so ist es, es ist wirklich so. Die Liebe des Christus drängt uns und Kolosser 1,13, das ich vorhin eben schon andeutete, Kolosser 1,13, da steht, er hat uns herausgerissen aus der Exousia, aus der Vollmacht der Finsternis. Satan hat eine Vollmacht der Finsternis. Aber die Allmacht des Lichtes und der Liebe ist größer. Er hat uns herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Man kann diese Versetzung jetzt Bekehrung nennen oder Wiedergeburt oder Neuzeugung oder geistliche Entwicklung. Man kann es nennen, wie man will. Aber die Sache muss da sein. Wenn Jesus nicht etwas getan hat an uns, unsere Fesseln gesprengt, uns verlockt machte, uns demütig und liebevoll werden ließ, dann kennen wir ihn noch nicht. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Habe ich schon vielen, vielen Hunderten gesagt. Besonders in Gesprächen, in der Bahn. Ich bin kein Autofahrer. Fahre ich sehr viel mit der Bahn. Und da war mein letztes Wort, wenn die dann ausstiegen. Bitte, vergessen Sie nicht, was wir sprachen. Geben Sie mir Ihre Hand. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Habe ich schon Hunderten gesagt. Und das habe ich betend gesagt. Und das habe ich hineingesagt in Ihr Unterbewusstsein, dass es nie mehr loslässt. Und ich freue mich und hoffe, dass ich einmal eine Reihe dieser Leute wiederfinden werde. Ja. Und dass dieses Wörtlein ein Samenkorn sein dürfte. Wir haben gesehen, der Sohn ist Liebe und Satan ist Hass. Nun könnten wir eine ganze Anzahl von Doppelgestalten in der Schrift verfolgen. Zum Beispiel Saul und David. Die Geschichte Sauls und Davids ist die Geschichte Satans und Christi. Ist die Geschichte Israels und der Nationen eine Darstellung, eine Projektion, ein Niederschlag. So müssen wir unsere Bibel lesen. Und wenn wir das verstanden haben, gehen uns Welten auf. Brüder, seid ihr einverstanden? Freilich, das sehen viele nicht, weil einem das geschenkt werden muss. Das wird einem geschenkt, wenn man zerbrochen den Füßen des Kreuzes liegt, wenn man seinen Totalbankrott ansagt, wenn man das hochmütige Wertbewusstsein des modernen, gebildeten Menschen in den Dreck, in den Kot wirft, wie es ein Saulus von Tarsus getan hat. Und wer dazu den Mut hat, dem wird Gott alles schenken in dem geliebten Sohn. Und dazu möchte ich euch ermuntern, ermuntern zu einer Totalhingabe, zu einer Ganzweihe an den Herrn, ihr lieben Freunde alle. Wir haben bis jetzt zwei Dinge gesehen. Erstens, Gott ist Geist, Licht und Liebe. Zweitens, der Sohn ist Geist, Licht und Liebe. Und jetzt sage ich noch zwei Dinge, die dem entsprechen. Es gibt nach der Schrift die Sünde wider den Geist, die Sünde wider das Licht und die Sünde wider die Liebe. Ich werde das gleich biblisch belegen. Und wenn ich gleich das vierte und letzte hinzunehme, deshalb werden wir ermuntert, weil Gott Geist, Licht und Liebe ist, weil der Sohn Geist, Gott und Liebe ist, weil die Sünde eine Sünde gegen den Geist und das Licht und die Liebe ist, werden wir ermuntert zu wandeln im Geist, zu wandeln im Licht und zu wandeln in der Liebe. Wandeln, Peripateo, das heißt, sich um einen Mittelpunkt bewegen, alles unter die Füße bekommen und umhergehen und das, was einem geschenkt ist, staunend erkennen. Das etwa heißt in der Bildsprache das Wandeln. Aber bleiben wir zunächst einmal bei diesen drei Arten der Sünde. Ich lese dazu drei Stellen, Matthäus 12, 31 und 32. Matthäus 12, 31 und 32, wo geschrieben steht, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes oder die Sünde wider den Geist wird den Menschen nicht vergeben werden. Weder, jetzt wir stehen an einer anderen Stelle, hier in der Matthäus-Bericht, da steht das nicht, da steht in den anderen Berichten. Weder in diesem Äon noch in dem kommenden. Zwei Äonen lang wird die Lästerung des Geistes nicht vergeben. Meine Freunde, auch hier muss man erlebt haben, dass man in ihren Häusern Besuche machen musste. Und dass die leitenden Ärzte sagen, wir haben hier so viele Leute, die leiden an religiösem Wahnsinn. Die sagen, sie haben die Sünde wider den Heiligen Geist getan. Das kann man aber nicht nur in ihren Häusern erleben, das erlebt man auch bei jeder Evangelisation, bei jedem Bibelkurs, dass Leute kommen und sagen, sie haben die Sünde wider den Heiligen Geist getan. Ich will darüber jetzt nicht mehr sagen, das wird eine Stunde ausfüllen. Früher habe ich dann versucht, das denen auszureden. Heute mache ich das Gegenteil. Heute sage ich so, das ist aber schlimm. Das ist wirklich grauenhaft, dass sie die Taten Jesu, die er getan hat, dem Teufel zuschreiben. Ja, das habe ich nicht getan. Ja, sie sagen doch, sie haben die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Bitte wollen wir mal nachlesen, was das ist. So kann man den Leuten helfen, anders nicht. Man muss scheinbar zunächst auf sie eingehen. Die Sünde gegen den Geist. Die Sünde gegen das Licht, davon lesen wir in Hebräer 6, 4 bis 8. Ich will um der Zeit halber die letzten Punkte etwas kürzer nehmen. Hebräer 6, 4 bis 8. Da steht geschrieben, es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind, Heiligen Geistes. Und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Äons und abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich kreuzigen und zur Schau stellen. Und so weiter. Diese Sünde hier gegen das Licht, die mal erleuchtet waren und nun gesündigt haben, die wird oft benutzt, um damit beweisen zu wollen, es gibt eine Sünde, die nie vergeben wird. Ist gar nicht wahr. Auch darüber kann ich jetzt im Einzelnen nicht sprechen. Ich sage nur was über die Sünde gegen die Liebe. Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe wider dich. Jetzt heißt es nicht, dass du die erste Liebe verloren hast. Die kann man nicht verlieren, wie man sein Taschenmesser verliert, wenn man ein Loch in der Tasche hat. Das geht nicht. Man kann die erste Liebe verlassen. In einem Augenblick der Entscheidung den Liebesweg preisgeben und den Weg der Selbst- und Ich-Behauptung gehen. Wer hat das von uns noch nicht getan? Die erste Liebe verlassen. Und da gibt es nur ein Mittel, um das wieder gut zu machen, dass man wieder zurückkehrt. Dass man sagt, ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben. Denn Liebe ist nicht eine Sache des Gefühls. Liebe ist eine Sache des Willens. Ich will dich lieben oder ich werde dich lieben. Können wir auch übersetzen. Meine Freunde, die Sünde gegen die Liebe. Und das müssen wir uns alle, wie wir hier sitzen, anklagen. Die Sünde gegen den Geist. Wir haben den Geist alle schon gedämpft. Wir waren dem Geist alle schon ungehorsam. Ich sage nicht, wir haben den Geist gelästert. Das sage ich nicht. Ich glaube nicht, dass das jemand von uns getan hat. Ich weiß es nicht. Aber gedämpft haben wir ihn alle. Dass wir ihn nicht wirken ließen, wenn der Geist etwas ausführen wollte in uns. Uns zu einer neuen Totalweihe bringen. Uns zu einem Gehorsam führen. In irgendeiner Sache, die unserem Fleisch nicht passte. Da waren wir alle schon untreu. Meine Freunde, lassen wir es uns sagen. Und darum, und damit komme ich zum Schluss, zu meinem vierten und letzten Punkt, weil es eine Sünde gegen den Geist, gegen das Licht, gegen die Liebe gibt, werden wir als Gläubige, wenn wir Christo angehören, wenn wir die Lebenshingabe und den Herrn wirklich vollzogen haben und täglich erneuern, in heiligem Ernst, und nicht nur ein religiöses Gedankenspiel fabrizieren und betrügen uns selbst, sondern wesenhaft und wirklich dem Herrn gehören, bis zum Schwören es wissen, dass der Schuldbrief zerrissen, die Zahlen vollbracht ist und wir sein eigen sind, dann gilt uns das Wort wandelt. Der Geist wandelt im Licht, wandelt in der Liebe. Ich habe vorhin schon versucht, euch anzudeuten, was wandeln heißt. Ich darf es noch einmal sagen, weil es mir so wichtig erscheint. Wandeln ist nicht ein aufgehobener Zeigefinger Gottes. Sag, ja, brav, so kannst du was erleben. Wandeln ist etwas Wunderbares. Wandel heißt um einen Mittelpunkt herumgehen und alles unter die Füße bekommen. Peripateo. Alles unter die Füße bekommen. Und wandeln heißt, so wie ich etwa ein Schloss geschenkt bekomme, durch meine Vorfahren, von denen ich gar nichts wusste, und nun das Schloss mein eigen ist, und ich gehe da umher und schaue mir alles an und weiß, das ist mein eigen, das gehört mir, da darf ich leben und wohnen, und ein Staunen über mich kommt. Viel größer ist das Staunen und die Freude, wenn ich fassen darf, in Christo Jesu ist mir wie viel geschenkt? Das alles, ja. Alles. Es gibt nichts im weiten Universum an Kraft und Freude, Seligkeit, an Herrlichkeit und Wonne, was uns in Christo Jesu nicht geschenkt ist. Und nun sollst du darin wandeln. Geh mal rum, probier's mal, fang mal an, ein teures Gebetsleben zu führen. Fang mal an, deine Bibel gründlicher zu lesen. Fang mal an, deine Fernseher, deinen teuflischen Kasten da rauszuschmeißen und dein Radaujo abzustellen und die illustrierten Zeitungen dorthin zu werfen, wo sie hingehören, dein Kehrichteimer. Und fang mal an, deine Zeit zu benutzen für Gott und sein Wort und fürs Gebet und für den Dienst, auch für den geringsten Dienst des Zeugnisses und Demut an die Ärmsten und Elendesten. Fang mal an und du wirst sehen, was uns in Christo Jesu geschenkt ist. Fang mal an, deine Feinde zu lieben und zu segnen. Und du darfst der höchsten Wonnen teilhaftig werden. Es gibt keine größere Freude und Wonne, als seine Feinde zu lieben. Das kann Gott. Darum ist Gott so glückselig. Wer sich seines Nächsten erbarmt, der ist glückselig. Am besten so ein Trauergloss. Und siehst aus, als wenn du einen Liter Essig getrunken hättest und hast gar keine Freude und gar keine Kraft und strahlt gar nichts von dir aus, weil du nicht des Nächsten dich erbarmst, weil du nicht barmherzig und gütig und freundlich bist. Ja, sag doch die Schrift, sag doch Gottes Wort. Fangen wir an, in diesem Wort zu leben. Und dann werden wir auch leuchten, innerlich und ohne, dass wir es wissen, auch äußerlich. Ja. Wandel im Geist, Wandel im Licht, Wandel in der Liebe. Noch drei Schriftstellen dazu und ich bin am Ende. Ich schlage auf Galater 5 und lese den 14. Vers. Galater 5, 14. Da heißt es, Galater 5, Vers 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nein, das ist es nicht. Das heißt, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wo steht's? Ihr Bibelkenner, wir haben ja ein paar Theologen da. Ja, Männer vom Fach. Bitte? Ist es ja 16, ja? Jawohl, danke. Wandelt im Geist. Man kann auch übersetzen, wandelt dem Geist. Kann man auch übersetzen. Oder wandelt im Geist, oder durch den Geist, kann man auch sagen. Und ihr werdet die Lust des Fleisches auf gar keinen Fall vollbringen. Die Lust des Fleisches ist da. Die Lust des Fleisches, die macht uns zu schaffen. Auch uns, die wir im Glauben stehen, kommt sie immer wieder in irgendeiner Form. Wobei Fleisch nicht nur das brutale Äußere ist, sondern jeder Egoismus ist Fleisch. Und wenn wir aber dem Geiste wandeln, in der Zielrichtung des Heiligen Geistes, dann werden wir die Lust des Fleisches, die in uns wirken will, die uns entzünden will, die werden wir gar nicht, auf gar keinen Fall vollbringen. Sondern wir werden sagen, halt, stopp, ich will es nicht. Herr Jesus, wenn es auf mich ankommt, bin ich der meiner Lieblingssünde unterlegen. Aber du bist stärker, du bist größer als mein Herz. Ich danke dir, ich danke dir, in dir ist der Sieg. Weicht ihr Schwermutsgeister, weicht ihr Unzuchtsgeister, weicht ihr Hochmutsgeister, weicht ihr Mammonsgeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ich habe Hunderten von Menschen gesagt, die mit ihrer Lieblingssünde nicht fertig werden konnten und immer wieder unterlagen, die mir weinend neben mir saßen, manche auf dem Boden lagen und sagten, ich kann nicht siegen, obwohl ich von Jesus weiß. Denn da habe ich gesagt, wenn die böse Lust kommt, dann bete, weicht ihr bösen Geister. Denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Bete mal das und glaube das und du bist frei. Und viele, viele haben mir mündlich und schriftlich bezeugt. Und Gladys, es ist wahr, seitdem ich das im Glauben bete, bin ich frei. Auch hier kann nur einer mitreden, der das erlebt hat an sich und anderen. Der weiß, dass das Wahrheit ist. Er hat einen Beweis, dass das Wort Gottes Wahrheit ist von einer ungeheuren Dynamik, von einer Kraft, die alles zerreißt. Der Wandel im Lichte, Epheser 5, 8, wenn ich nicht irre. Epheser 5, Vers 8, da heißt es, einst waret ihr Finsternis. Wir waren Finsternis. Wir sind von Natur aus Finsternis, du und ich und alle ohne Christus. Jetzt aber Licht im Herrn. Wir sind jetzt ein Licht in dem Herrn. Auch wenn noch so viele Finsterniskräfte sich in uns regen wollen, sind wir doch ein Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Und dann kommt das wunderbare Wort von der Frucht des Lichtes. Wandelt als Kinder des Lichtes. Habt einen neuen Mittelpunkt, um den sich alles dreht. Jesus Christus. Bekommt alles unter eure Füße und geht hinein in den Reichtum seiner Gnaden. Der Wandel im Lichte, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir im Lichte wandeln, haben wir ohne weiteres sofort Gemeinschaft. Ich habe in ungezählten Beispielen erlebt, dass ich zum Beispiel mit Negern der amerikanischen Armee, ich habe mit diesen schwarzen Söhnen eine besondere Zuneigung, mit ihnen ein Bedauern. Und wenn es geht, fange ich Gespräche an. Und wenn ich einen erwische, der nicht gelbe Finger hat und der vielleicht gar noch ein neues Testament bei sich hat oder was, und dann spreche ich sie an. Ich spreche, möglich, wenn ich allein bin, spreche ich sie immer an. Ja, und frage sie dann. Und da habe ich schon erlebt, dass wir nach 2 Sekunden Gemeinschaft hatten. Wenn ich sie nur frage, I am a child of God. Hey, Sam! Und der Strahl zeigt es sich. Manche, die habe ich da genommen und den Arm genommen und haben mit ihrer Negerschnute wie einen Bruderkuss gegeben. Ja. Ganz untheologisch. Grüßen Sie einander mit heiligem Kuss. Das haben sie gemacht. Das muss man auch erlebt haben. Das muss man erlebt haben. Dann hat man Gemeinschaft. Und dann, da habe ich nicht gefragt, zu welcher Kirche sie gehören. Ach, gar kein Interesse. Und ich habe sie gefragt, ob sie den Herrn Jesus kennen und ob sie ihn lieben und so weiter. Und dann kann man strahlende Augen sehen wie bei einem Kind. Das ist wunderbar. Ach, es ist kostbar zu sehen, einen Menschen zu treffen, der im Lichte wandelt. Wenn der Kerl aber gerade eine Sünde begangen hat oder eine Sünde vorhat und da strahlt, dann leuchtet er nicht. Ja. Stimmt's? Oder habe ich recht?
Ja, beiderseits.
Beiderseits. Beides, Majestät, ja. Also, und das Letzte, wandelt in der Liebe. Ich lese auch dazu ein Epheserwort aus dem gleichen Kapitel, Epheser 5, Vers 2. Da steht, seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wenn wir Gott nachahmen wollen, dann müssen wir mal gucken, was er alles macht. Und müssen mal sehen, was er alles denkt. Und müssen mal verstehen, was er alles vorhat. Und müssen mal ihn kennenlernen. Wo denn anders als aus diesem geschmähten, unbekannten Buch? Wo denn anders? Gewiss, am stürmischen Meer und im rauschenden Wald kann man ihn auch kennenlernen. Und am Atom und im Wassertropfen kann man ihn auch kennenlernen. Und an den leuchtenden Sternen kann man ihn auch kennenlernen. Da können wir lernen, dass ein Gott ist. Aber wie dieser Gott ist, was er will, um dann ein Nachahmer Gottes zu werden, da muss man Jesus Christus anschauen und sein Wort. Ja. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wenn du in der Liebe wandelst, ist dein Leben ein Wohlgeruch für Gott. Und wenn wir in der Sünde wandeln, dann ist unser Leben ein Gestank vor Gott und den heiligen Engeln. Das dürfen wir ganz real nehmen. Und zum duftenden Wohlgeruch wandelt in der Liebe. Bleiben wir in ihm. Wir wandeln in ihm. Wir wandeln im Herrn. Sein Wort ist unser Stern. Wir haben gesehen, dass wir das Wesen Gottes durch diese drei Worte Geist, Licht und Liebe ein bisschen charakterisieren können. Wir haben gesehen, dass Gott Geist, Licht und Liebe ist, aber wir das Gegenteil. Wir Fleisch und Finsternis und Hass. Wir haben gesehen, dass der Sohn Geist und Licht und Liebe ist und sein Gegenspieler Satan das Gegenteil. Und wir haben gesehen, dass es eine Sünde gegen den Geist und das Licht und die Liebe gibt. Aber auch ein Erlöstwerden und einen Wandel im Geist, ein Wandel im Licht und ein Wandel in der Liebe. Möchte dieses Zeugnis irgendwie in uns etwas ausrütteln und in uns weiterleben? Und möchten wir das Wort daraufhin tiefer, besser kennenlernen und prüfen, ob es sich also verhält? Amen.